Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weike und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um Konfliktmanagementsysteme in oder auch von Organisationen. Also was können Organisationen tun, um das Konfliktpotenzial, das sie dadurch schaffen, indem sie Menschen einladen, zusammen etwas zu bauen, was keiner allein schaffen könnte, um dieses Konfliktpotenzial zu regulieren, nicht zum Eskalieren zu bringen und vielleicht sogar zu nutzen? Denn Organisationen nehmen nicht nur billigend in Kauf, dass ihre Mitglieder untereinander oder auch mit Kontaktpersonen wie Zulieferer und Kunden in Konflikte geraten. Zum Teil nehmen sie ganz bewusst diese Konflikte in Kauf und steuern sie an im Wege der Arbeitsteilung, bauen Spannungsfelder auf, um letztlich daraus ein produktives Zusammenspiel zu ermöglichen, das aber auch sich in Konflikten eskalierend entladen kann. Wie implementiert man einen solchen Managementprozess, die Organisation mit der Brille von Konflikten und Konfliktbearbeitung anzuschauen und gegebenenfalls neu zu strukturieren, neu aufzubauen, neue Ablaufprozesse einzuführen und damit letztlich Konfliktpotenziale gut zu nutzen oder eben auch zu minimieren? Ich habe mir dafür einen Experten eingeladen, heute ins Studio, einen ganz besonderen Experten, der nicht nur theoretisch von dieser Materie Ahnung hat und als externer Mediator schon gearbeitet hat, sondern auch intern im Kontext einer Großorganisation, eines Konzerns, eine solche Aufgabe in den letzten Jahren in Angriff genommen hat. Ich begrüße hier meinen wunderbaren Kollegen, alten Freund und Bekannten und Podcast-Buddy Dominik Walig. Hallo Dominik.
Hallo Sascha, grüß dich.
Dominik, bevor wir zum Thema steuern, wie geht's dir? Der ein oder andere vielleicht, der von Anfang an mit dabei war, wird sich vielleicht jetzt heimlich ins Fäustchen lachen oder sich erinnern, Dominik Walig, Sascha Weil, da war doch was mit Podcasten. Wir haben zusammen, ich glaube 2016, 2017 zusammen einen Podcast mit Detektor FM gemacht und ich habe mit Christian Bollert vor kurzem erst wieder gesprochen und haben wir auch nochmal dazu geredet. Wie geht's dir jetzt? Was hast du sozusagen, wenn du dich an die Zeit erinnerst, was geht dir da durch den Kopf?
Das hat großen Spaß gemacht und diesen Podcast, also hatte da richtig Bock drauf, das auch weiterzumachen. Habe da so eine ganz kleine Radio-Episode noch in meiner älteren Vergangenheit und hatte da immer einen Hang zu. Und das war toll und hat sich aber anders entwickelt beruflich. Ich bin dann ja weggezogen, wir konnten es nicht gemeinsam weitermachen und damit kann ich jetzt leben. Aber ein bisschen habe ich mich gefreut, dass du mich jetzt ansprichst und ich jetzt auf der anderen Seite des Mikrofons am Podcast teilnehmen darf.
Ja, ich meine, seit der Zeit ist ja wirklich auch in diesem Podcast-Kontext einiges geschehen. Heute kann man ja sogar drüber nachdenken, innerhalb eines Konzerns einen Podcast zu starten. Hast du da mal drüber nachdenken müssen oder können?
Das machen hier schon verschiedene Kollegen an verschiedenen Stellen, technische Kollegen, aber auch von der HR-Seite, die Menschen, die sich hier mit New Work beschäftigen bei uns im Konzern, die haben da Ideen, die machen da auch gerne was. Das ist aber, ich sag mal, meine Tätigkeit gibt da nicht genügend Stoff her, im Moment noch Dinge zu machen. Wer weiß, vielleicht sammle ich so viele Erfahrungen, die irgendwann mal raus müssen und dann werden sie bestimmt in Form eines Podcasts in die Welt gebracht. Aber noch sauge ich eher die Erfahrungen auf, als dass ich sie nach außen gebe.
Dominik, ich hatte dich ja angesprochen für das Thema Konfliktmanagementsystem, also einen systematischen Aufbau von Anlaufstellen, von Bearbeitungsstellen, um Konfliktpotenziale, die in einer Organisation schlichtweg aufkommen, gut zu behandeln und möglichst auch gut zu nutzen, wenn es eben für die Aufgaben der Organisation nutzbar ist. Und diese Aufgabe hatte dich ja damals praktisch aus Leipzig entrissen, auch aus dem gemeinsamen Podcasten. Du bist dann weggezogen. Was hast du seitdem in diesem Projekt oder in dieser Aufgabe gemacht? War das die richtige Entscheidung? Vielleicht auch.
Also es war so, dass ich glaube, für den Personalleiter der kleinen Firmengruppe, in der ich jetzt arbeite, war tatsächlich diese Erfahrung mit Konflikten und auch diese, wir haben ja gemeinsam sogar eine Fortbildung gemacht zum Thema Konfliktmanagementsysteme aufbauen. Das war durchaus ein Kriterium, dass er gesagt hat, Mensch, der Typ ist interessant für mich, den hole ich mir rein. Und tatsächlich war es dann auch so, ich habe 2017 angefangen und im Jahre 2019 haben wir dann auch gesagt, wir starten jetzt mal damit ein Konfliktmanagementsystem, ein Projekt zum Aufbau eines Konfliktmanagementsystems. Teams zu machen. Die ersten 2 Jahre vorher hat es ein bisschen Zeit gebraucht, dort auch anzukommen, und da gab es andere Schwerpunkte. Aber das ging dann tatsächlich irgendwann los mit dem Projekt, und es ist bis heute noch nicht beendet. Also wer konnte noch keinen Haken dran machen.
Das ist ja auch oder klingt erstmal nach einer guten Startphase, dass sozusagen der Verantwortliche einer Organisation sich für ein solches Projekt nicht nur erwärmt hat, sondern sagt, ich initiiere das und ich hole mir dafür die Experten ins Haus, solange die eben noch nicht selber im Haus sind. Das ist ja eigentlich also da gab's, eine ganz besondere Situation.
Ja, da gab es eine Offenheit des Personalleiters für dieses Thema. Der sagte, ja, macht Sinn, dass wir uns da systematisch und ausgiebig mit beschäftigen. Wir haben hier eine Unternehmenskultur, in der wir gut mit Konflikten umgehen wollen und es auch professionell tun wollen und im Idealfall auch aus Konflikten, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Kapitalschlag, das klingt so kapitalistisch, zumindest dabei lernen wollen und die auch in Vorteile für die Firma umwandeln wollen. Und da, also diese Offenheit war auch was, was auf mich eine Attraktion ausgeübt hat, dort in dieser Firma auch anzufangen.
Und, wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Also du bist dann weggezogen, du bist dann eines Morgens, montags wahrscheinlich ins Büro gekommen mit der Aufgabe, ich soll jetzt hier ein Konfliktmanagementsystem aufbauen. Wo fängt man da an?
Ganz so war es nicht. Ich habe angefangen als Organisationsentwickler, und da gibt es durchaus andere Dinge, die dann noch erstmal zu übernehmen waren, die in diesem Arbeitsbereich stattgefunden haben oder stattfinden sollten, waren andere Dinge aufzubauen. Da war die Rede von Führungskräfteentwicklungsprogrammen, da waren Prozesse schon im Gange, zum Beispiel die Übernahme, was auch mit Konfliktmanagement zu tun hat, die Übernahme der von Checkout-Gesprächen, also alle Mitarbeiter, die unsere Firma verlassen, kriegen das Angebot, Checkout-Gespräche zu führen, die habe ich dann üblicherweise geführt, später dann noch mit Kollegen, wo wir auch mal reingehört haben, warum gehst du eigentlich? Und das eben unabhängig vom eigenen Vorgesetzten, wo dann eine Atmosphäre geschaffen war, in der Dinge auch zu Wort kommen konnten, die in anderen, die im Gespräch im Vorgesetzten vielleicht schwierig sind. Und so gab es also zahlreiche Themen, und das Thema Konfliktmanagementsystem, das stand nicht ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Das war so ein Thema, wenn wir dann mal Gelegenheit zu haben, dann wenden wir uns dem zu. Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert. Aber es war schon so, dass zumindest diese Erfahrung als Mediator auch durchaus gefragt war. Also wenige Wochen im Grunde nach meinem Beginn habe ich dann, es war auch eine schöne Erfahrung, meine erste Mediation in Hongkong durchgeführt. Das war so im Sinne von interkulturelle Mediation durchaus ein Lerneffekt. Das ist doch was anderes, wenn man es mit Menschen aus einer anderen Kultur macht, die vielleicht auch eine andere Haltung dazu haben, frei zu sprechen, Bedürfnisse zu artikulieren oder auch Konfliktthemen tatsächlich offen zum Ausdruck zu bringen. Das war ein bisschen herausfordernd, hat auch funktioniert. Aber da hat es eine Situation gegeben und gibt es auch heute noch, wo ich in Konflikten aktiv werde.
Da bist du dann als interner Mediator hingegangen oder online zugeschaltet. Genau. Du bist ja auch aus der Selbstständigkeit praktisch, hast du diese Aufgabe übernommen. Was hat sich für dich gewandelt so in deiner Arbeit als ein organisationszugehöriger Mediator im Vergleich zu vorher, wo du ja als Externer hinzugekommen bist, ne? Bestenfalls da mit einer Mediationsvereinbarung dann wieder gegangen bist und dann war's das, ne? So häufig.
Also es gab 2 Dinge, die mich sehr gereizt haben, wieder in ein Unternehmen reinzugehen. Der eine Punkt war einfach zu einem größeren Ganzen wieder zu gehören und mit Kollegen gemeinsam im gleichen Gebäude, wenn es geht. Hat sich mit Corona ein bisschen verändert, aber wir kommen nach wie vor noch ins Büro, wenn auch nicht mehr ganz so oft, an Problemen zu arbeiten, an Projekten zu arbeiten, einen Laden nach vorne zu kriegen, auch wenn es jetzt, sagen wir mal, humanistisch nicht das große Ziel ist, Geld zu erwirtschaften für einen Besitzer eines Unternehmens. So macht es doch einen Haufen Spaß, mit einem Haufen wirklich toller Kollegen einfach an den gleichen Themen zu arbeiten, zu überlegen, wie können wir das machen und dann Projekte umzusetzen. Das ist einfach eine super Erfahrung. Die habe ich, war ja vorher schon mal bei einem Konzern, bevor ich selbstständig wurde. Hatte es nicht auf dem Schirm, dass ich das mal vermissen würde, und habe es aber im Grunde vom ersten Tag meiner Selbstständigkeit an vermisst. Konnte das ein bisschen kompensieren über Tätigkeiten im Mediationsverband, wo wir uns ja kennengelernt haben, weil man dort Kollegen hat, aber man arbeitet eben nicht im Alltag an den gleichen Projekten zusammen, und das hat einen großen Unterschied gemacht. Also das ist eine, was ich sehr genossen habe, da im Unternehmen wieder eingebunden zu sein.
Ja, ich komme nochmal auf die Situation zurück, dass sozusagen die Aufgabe von einer Organisation gestellt wurde, die offenbar zumindest an oberer Spitze das Thema Konflikte anpacken will. Etwas, was ja durchaus in der Branche von externen Beratern und Mediatoren und Coaches ja immer doch eher salopp gesagt wird, naja, Organisationen wollen keine Konflikte haben, die wollen sich damit nicht beschäftigen und so und man ist so eher geduldet oder halt in der Not wird man geholt. Wie ist die Arbeit gewesen als Interner, der mit diesem Thema sozusagen bestückt wurde? Hat sich das dann wieder gespiegelt? Ist das dann eine andere Art, das Thema auf den Tisch zu bringen, in Meetings, in Projekten, oder wird das alles nur mit Handschuhen angefasst?
Da muss ich auf zwei Ebenen antworten auf diese Frage. Also zum einen ist es die Ergänzung zur vorherigen Frage, was hat sich für mich verändert? Und das ist der Teil, wo du sagst, im Vergleich zur selbstständigen Tätigkeit als Mediator, du machst im Grunde Spot-Consulting, da gibt es einen Konflikt, du gehst rein, sprichst mit Leuten, der Konflikt wird in irgendeiner Weise anders, im Idealfall kann man ihn behoben nennen, und dann gehst du wieder raus. Und dann hast du viel gelernt über diese Organisation im Rahmen des Konfliktes. Du weißt zum Beispiel, dass dieser Konflikt wieder auftreten wird, weil es ein Stellvertreterkonflikt war, der eigentlich im Unternehmen an ganz anderer Stelle ausgelöst ist. Du würdest es gerne dem Unternehmen zur Verfügung stellen, sagst, hey Leute, ich habe was gelernt über euch, wollt ihr es hören? Würde ich euch gratis dazugeben? Ach nee, schreiben Sie mal die Rechnung und dann ist gut. Die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht und das war für mich sehr frustrierend. Ich lerne was fürs Unternehmen, würde dem gerne einen guten Rat mitgeben. Ich weiß, Ratschläge sind auch Schläge, aber irgendwie hat es mich immer getrieben und die Organisation wollte es nicht wissen. Und dass dann eine Organisation, obwohl sie es eigentlich besser könnte, weiterhin nicht, also weniger gut funktioniert, als sie funktionieren könnte, das war was mir ein ganzes Berufsleben immer umgetrieben hat. Und das war einer der Aspekte, der mich eben sehr freut an der Tätigkeit oder mir sehr entgegenkommt an der Tätigkeit als interner Berater. Da stelle ich nämlich nicht nur Dinge fest und arbeite zum Beispiel in Konflikten, kann ich Missstände erkennen oder Dinge erkennen, die man vielleicht besser anders machen würde, sondern ich kann auch noch daran arbeiten, das auch zu tun, indem ich mit Leuten spreche, die verantwortlich sind, oder ich übernehme selber ein Projekt.
Und gelingt das auch? Also ist das dann so, dass du dann einen stärkeren und nachhaltigeren Eindruck, sag ich mal, jetzt hinterlassen kannst, weil du willkommen bist mit dem Thema, was ja klischeehaft eher immer weggestoßen wird. Das finde ich interessant. Ja. Also das finde ich eine interessante und bemerkenswerte Erfahrung, die du gemacht hast.
Ja. Ja, da bin ich auch geneigt, das unserer Unternehmenskultur zuzuschreiben. Die, also jeder hier im Unternehmen würde sagen, wir haben eine absolut super spezielle, aber tolle Unternehmenskultur. Und das sagen wahrscheinlich auch die Beschäftigten in vielen Unternehmen, aber ich würde das selber auch so sagen.
Kopf, ja.
Ich finde, das ist der Wahnsinn, wie er umgegangen wird. Und ein Aspekt, in dem sich die Unternehmenskultur hier auswirkt, wenn du als einfacher Mitarbeiter etwas tun willst, dann kannst du es üblicherweise auch tun. Also du musst vielleicht deinem Chef gegenüber begründen, warum du Zeit aufwenden willst für was gar nicht deine Kernaufgabe ist. Und das ist auch nicht immer möglich zu jeder Zeit, in jeder Position, muss man schon auch so sehen. Aber man kann mit guten Argumenten sich Freiheitsgrade arbeiten und sagen hier, Leute, wir müssen hier was machen. Beispiel, bevor wir noch mit dem Konfliktmanagementsystem angefangen haben, hatte ich mal die Frage gestellt, wie sieht es eigentlich mit dem Thema sexuelle Belästigung aus bei uns? Weil ich aus Erfahrung weiß, es gibt keine Firma, die frei davon ist. Und die Antwort meines Managements war immer, gibt's bei uns nicht. So Quatsch, guck dich doch hier um. Also wie wir hier alle toll miteinander umgehen. Sexuelle Belästigung, so ein Quatsch. Und dann habe ich mal angefangen, mit ein paar Frauen zu sprechen und habe dann schon Geschichten gehört, wo man dachte, nee, das ist nicht ganz in Ordnung. Also mit fehlerhaften Ansprachen auf Firmen-Events oder auch, wo Hände an falschen Orten landen.
Das war sozusagen ein Bereich, den du dir gewählt hast, als du die Aufgabe übertragen bekommen hast, ich kümmere mich um Konflikte und Konfliktpotenziale in diesem Unternehmen.
Nee, das war gar nicht in dem Kontext gemeint, sondern ich habe mich
noch freier
ich habe mich mit einer Kollegin unterhalten und habe gehört, da hat sich jemand nicht korrekt verhalten. Und dann dachte ich, ja, okay, da war ich schon immer ein bisschen sensibel bei dem Thema und dann habe ich mal die Frage gestellt ans Management, wie sieht's hier aus mit dem Thema, die alles verneint haben. Dadurch habe ich noch mehr weiter geforscht, mit noch mehr Damen gesprochen, die nun mal die Hauptbetroffenen sind von dem schlechten Verhalten der Kollegen. Und habe da Beispiele bekommen, die ich dann dem Management zur Verfügung gestellt habe, die ihnen dann immer noch schwer gefallen sind zu glauben, wo ich dann gesagt habe, unterhaltet euch selber mit Kollegin, was sie dann getan haben. Und wenige Wochen später habe ich dann gesagt bekommen, okay, mach mal was. Und dann war mittlerweile auch noch eine andere Kollegin hellhörig geworden und mit der haben wir dann eine Beschwerdestelle nach AGG aufgebaut. Wir wussten bis dato gar nicht, dass jeder Arbeitgeber in Deutschland ab einem Arbeitnehmer eine Beschwerdestelle eingerichtet haben muss, dass es ein AGG gibt und so weiter. Das heißt, wir haben uns da eingearbeitet und sind heute zu zweit die Beschwerdestelle, haben 12 Erstansprechpersonen, haben wir sie genannt, ein bisschen unsexy, der Name ist nichts Besseres eingefallen, im Unternehmen für dieses Thema sensibilisiert, haben die ausgebildet, haben das kommuniziert. Und ich erzähle es deshalb, weil es auch ein Teil eines Konfliktmanagementsystems dann geworden ist. Wir haben Stellvertreter, wir haben Verfahren ausgearbeitet, wenn es zu einer Beschwerde wegen sexueller Belästigung kommt, beziehungsweise im AGG sind dann noch andere Formen der Diskriminierung mit dabei. Man kann sich bei uns beschweren, wenn es eine offizielle Beschwerde ist, dann geht das auch einen bestimmten Weg. Da werden Gespräche geführt, da werden Zeugen gehört, dann wird eine Empfehlung der Beschwerdestelle an die Geschäftsführung geschrieben, die dann eine entsprechende Entscheidung trifft. Und wir wurden auch schon das eine oder andere Mal in Anspruch genommen und konnten dabei eben feststellen, dass das eine wirkliche Auswirkung hat auf Betroffene, auf Täter, auf Management und vor allen Dingen auf die gesamte Organisation, die ja doch immer irgendwo was mitbekommt, dass da was gelaufen ist und dann plötzlich feststellt, dass ein Kollege gar nicht mehr da ist, der sang- und klanglos sozusagen das Unternehmen verlassen hat. Keiner wusste, was los ist, aber man weiß, er hat sich da verhalten. Und also es entsteht dann ein Bild, dass eine Firma sich kümmert.
Du sagst ja, das war vor dem sozusagen Projekt Konfliktmanagementsystem, aber es ist praktisch wie eine Blaupause dafür, für einen Ausschnitt von Konfliktpotenzialen.
Genau.
Ne, wenn eine Organisation halt Menschen zusammenbringt, spielt Sexualität eine Rolle und muss im Rahmen der Organisation beachtet werden. Ich sag's mal ganz lapidar, ne? Beachtet im für positive wie für negative Auswirkungen.
Ja, als jemand, der sich jetzt mit der Materie beschäftigt hat, ich tue es nur ungern, Sascha, aber da muss ich natürlich einschreiten, wenn du sagst, wenn du Belästigung mit Sexualität in Verbindung bringst, da würde man natürlich sagen, wir gucken als erstes nach Machtstrukturen bei dem Thema Belästigung, weil es dann also mit Sexualität oft nur sehr am Rande zu tun hat und Belästigung sehr oft gerade im Unternehmen einfach ein Machtmittel ist. Ja. Aber sorry, das war jetzt eine Belehrung, da konnte ich konnte
nicht. Völlig korrekt, weil das Thema Macht spielt auf jeden Fall oder ist der zentrale Fokus, wenn es um sexuelle Belästigung, Vergewaltigung oder dergleichen geht. Ja.
Genau, was wir zum Glück unseres Wissens nach noch nicht hier in der Firma haben.
Das heißt, ihr habt dort in diesem Bereich sowohl Strukturen aufgebaut, Prozessabläufe ermöglicht, dass also Betroffene oder Leute, die was beobachtet haben, wissen, da ist eine Anlaufstelle. Sie wissen, was passiert, wenn man dieses Wissen also bekannt gibt, wer davon erfährt, was man davon selber in Händen hat. Und letztlich, dass auch die Organisation davon erfährt, dass es sowas gibt. Also ähnlich wahrscheinlich, ihr mitbekommen habt, okay, da gibt es ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und das hat Auswirkungen für uns. Geschieht das dann auch mit den Mitarbeitern, wenn solche Ablauf- und Aufbauorganisation sich geändert hat? Du sagtest und, auch schon,
das wurde... Eine Ergänzung noch ist, dass wir zum Beispiel mit allen Young Talents, das ist bei uns der Sammelbegriff in Neudeutsch für auszubildende Studierende, die als Praktikanten oder im dualen Studium bei uns sind, also noch nicht fest angestellt sind, aber in irgendeiner Form ihre Ausbildung bei uns vorantreiben. Mit denen haben wir Schulungen zum Thema und sensibilisieren die als Gruppe, wo wir sagen, da müssen wir anfangen. Da wollen wir gleich den Grundstein legen und haben auch andere Gruppen schon. Das machen wir nicht flächendeckend. Bei Young Talents machen wir es flächendeckend, aber nicht bei anderen Gruppen. Auf Bedarf, auf Anfrage führen wir auch Schulungen durch, in denen es um Sensibilisierung dann auch geht für dieses Thema.
Du hattest diesen Projektbereich oder auch diese Erfahrung dann auch schon als Teil des Konfliktmanagementsystems später mit benannt, dass es dann mit reingehört.
Genau.
Was war in diesem größeren Kontext dann von Konfliktmanagementsystem oder von systematischem Bearbeiten der Konfliktpotenziale? Was hast du daraus mitgenommen? Also was hat sich dann später in diesem größeren Projekt wiedergespiegelt?
Die Komplexität, wie bringst du so ein Thema in die Welt? Ein Thema, das mit dem sich eigentlich niemand befassen will. Das ist, glaube ich, die größte Gemeinsamkeit. Sexuelle Belästigung, das will man nicht haben im Unternehmen. Da gibt es auch eine Neigung zu sagen, nee, das gibt es auch bei uns nicht, weil es ja verdeckt passiert. Und da gibt es ja schon eine parallele Konflikte, die kann man ja auch gut nicht sehen. Auch wenn sie da sind. Und mit denen will man sich ja auch nicht befassen. Und da gibt es also so eine Verdrängung bis hin zu Tabuisierung, bis hin zu leichtsinniges Vernachlässigen. Also da gibt es das ganze Spektrum von, wir beschäftigen uns nicht damit. Und wie kannst du dafür Werbung machen, dass das sich beschäftigen mit so einem Thema und darüber reden und da auch Strukturen aufbauen und Prozesse aufbauen, dass das als sinnvoll gesehen wird? Das war schon eine Frage, die uns umgetrieben hat an der Stelle. Und das sehe ich als große Parallele an. Und dann hat es eine bestimmte Komplexität. Auch das im Vergleich zu anderen Unternehmen. Wenn wir sowas einführen hier, gibt's in unserem Unternehmen, und da kenne ich wirklich andere, da ist es anders, eine große Sensibilität dafür, dass du nicht einfach jetzt, weil du das Mandat hast, was zu tun, eben irgendwie einen Ablaufstruktur schaffst und einen Prozess definierst und das müssen dann alle anderen so mitmachen, sondern dass eben von Anfang an mit allen, die auch nur annähernd beteiligt sein können, gesprochen wird, hey, das haben wir vor, mit manchen auch gesprochen wird, Mensch, möchtest du dich nicht am Projekt beteiligen, wir bräuchten deinen Input, da also das Projekt auf eine breite Basis zu stellen.
Also das ist vor allen Dingen eine große Werbetrommel rühren innerhalb der Organisation, dass die Leute da mitmachen. Wenn ich die These anbringe, dass bei Konflikten gar nicht mal so sehr diese Abneigung gegen Konflikte die Ursache ist, dass man sich nicht damit beschäftigen will, sondern weil man schon genau weiß, das macht so unglaublich viel Arbeit und bindet so viel Aufmerksamkeit, wenn man sich dem widmet. Wie weit kommt man mit dieser Überlegung bei der Frage oder bei dem Thema, wieso ist es so schwer, das Thema in Organisation anzubringen?
Also tatsächlich ist dieser Teil, es macht so viel Arbeit, deswegen möchte ich mich nicht damit beschäftigen. Das würde ich als Abneigung tatsächlich bezeichnen. So. Aber ich glaube, dass viele Führungskräfte, und ich glaube, da sind wir jetzt nicht speziell als Firma, ich glaube, das gilt für sehr viele Leute im Land, die Führungsverantwortung haben, dass sie schon bereit sind, ihre Verantwortung zu übernehmen und dass denen schon auch klar ist, also da, wo es haarig wird, wo es schwierig wird, wo es auch unangenehm wird, das ist schon irgendwie auch mein Job, mich damit zu beschäftigen. Ja. Und ich kenne so viele Leute mit einfach einem großen Anspruch an ihrer Arbeit, die sind im Grunde bereit dazu. Ich glaube, das größere Problem würde ich bezeichne es mal als eine Unbeholfenheit. Also wie gehe ich es denn an? Also da möchte ich nicht Unfähigkeit sagen, also der Mangel an Kompetenz, weil das würde sich für mich zu wertend anhören und letztlich
Ungeübtheit.
Sind diese Menschen ja konfliktkompetent, weil sie leben ja schon eine Weile, wenn sie eine Führungsposition haben und das heißt, sie haben schon Konflikte durchlebt und irgendwie gelöst. Aber wie mache ich es richtig in der Firma? Wie mache ich es in der Firmenkultur, die in unserem Fall sehr auf Harmonie ausgelegt ist, wo es sehr schwierig ist, die zu artikulieren, wo ein direktes Aussprechen von dem, was einem jetzt stinkt und einem so richtig auf den Wecker geht und so eine emotionale Direktheit, in der negative Gefühle spürbar werden. Das ist bei uns schwierig. Also wir sind hier im Schwäbischen, gehört das nicht zur genetischen Ausstattung, das alles offen ausspielen zu wollen. Wie kriegt man das hier hin? Und dann, da greift so eine gewisse Unbeholfenheit. Also ich sehe, da läuft was nicht zwischen mir und meinem Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin oder zwischen den Mitarbeitern oder zwischen mir und meinem Kollegen, meiner Kollegin. Aber wie gehe ich es jetzt an? Wie kann ich damit umgehen? So eine Ratlosigkeit häufig. Und das ist, glaube ich, der größere Hemmschuh, dass Konflikte wirklich so forsch angegangen werden, wie es gut wäre.
Nun ist das sozusagen ein paar Jahre im Gange, dieses Projekt. Und du hast die Aufgabe übernommen gehabt vor der Pandemie. Dann kam die Pandemie dazu. Wo seid ihr jetzt gelandet?
Wenn ich jetzt im Nirvana, das wäre ja das Land der Erleuchtung, sagen würde, wäre es angegeben. Aber also tatsächlich gehört dieses KMS-Projekt nicht zu den Erfolgsgeschichten, die ich in meine nächste Bewerbung reinschreiben würde. Zumindest nicht, wenn ich es ehrlich darstellen würde.
Also es klingt nicht danach, dass du noch mal eine Bewerbung schreiben willst. Das hört sich gar nicht danach an.
Das habe ich jetzt noch nicht überlegt. Das war jetzt nur ein metaphorischer Ausdruck, um zu sagen, um meine Unzufriedenheit mit dem Verlauf des Projektes. Und zwar meiner selbstgeschaffenen Unzufriedenheit. Ich bin zusammen mit einer Kollegin da in der Projektleitung und wir haben das Projekt noch nicht zu Ende gebracht. Irgendwo ist uns die Energie ausgegangen auf dem Wege. Und das ist für mich noch nicht völlig geklärt, ich habe es für mich noch nicht völlig klar, woran das liegt. Also es ist so, wir haben einen engagierten Start hingelegt, haben mehrere Leute angesprochen, haben gesagt, Mensch, wer muss denn an dem Thema Konflikte beteiligt sein? Dann gibt es zum Beispiel bei uns, gibt es keinen Betriebsrat, der wurde noch nicht eingefordert, aber es gibt einen Vertrauensrat, der die Funktion eines Betriebsrates übernimmt und da auch eine sehr gute Arbeit macht. Da haben wir gesagt, Mensch, ihr seid per Definition mit Konflikten beschäftigt, ihr müsst im Projekt dabei sein, bitte kommt mit dazu. Dann haben wir handeln mit elektronischen Bauteilen, das heißt, wir haben einen großen Außendienst, dann haben wir gesagt, Mensch, lieber Außendienstkollege, es muss eine Führungskraft aus dem Außendienst dabei sein, weil wir gesagt haben, Konfliktmanagement ist und bleib Hauptaufgabe der Führungskraft. Die eigentlichen Konfliktmanager sind die Führungskräfte und da kann kein Mediator der Welt denen das abnehmen und sollte es auch nicht. Wir haben dann auch gesagt, für den Innendienst gilt das Gleiche. Also wir brauchen auch Leute, die am Standort irgendwas betreiben, da hätten wir auch gerne Führungskraft dabei. Und wir haben gesagt, ja, wir brauchen auch das Personalmanagement, also das Team, das sich dann, wenn es tatsächlich zu einem Konflikt kommt, der disziplinarisch ausgefochten werden muss, also wo es zu Abmahnungen vielleicht kommt, Ermahnungen, Abmahnungen oder Kündigung. Diese Einheit muss auch mit dabei sein. Haben wir noch jemanden mit reingenommen? Nee, ich glaube, das waren unsere Überlegungen. Also alle, wo wir gesagt haben, die müssen bei dem Thema Konflikt mitreden. Und das waren auch durch uns einfache Mitarbeiter ohne Führungsfunktionen dabei. Und da haben wir gesagt, super Team. So, und jetzt reden wir mal über Konflikte und was läuft ja alles vielleicht nicht so gut. Wo kann man mitarbeiten? Was sind die Stellschrauben? Und da hatten wir auch ein sehr schönes vergemeinschaftetes Bild, dass wir eben auch Schwächen haben im Umgang mit Konflikten, eben durch dieses Harmoniebedürfnis, dass es schwerfällt, Führungskräften Konflikte anzugehen. Vielleicht auch mit der Vermutung, das war eine Vermutung von uns, aus der Befürchtung heraus, Beziehungen dauerhaft zu beschädigen, dass da also so eine Vermeidungsstrategie auch eine Rolle spielt, dass wir aber auch eine Hoffnung hätten, dass wir für die Firma, und da wurde es dann ein bisschen unschärfer, Vorteile erbringen können, finanzielle Art, wir könnten Geld sparen, wir könnten Motivation erhöhen, wenn wir mit Konflikten gut umgehen. Also da hatten wir alle ein gleiches Bild und waren da auch hoch motiviert, haben verschiedene Arbeitsgruppen gegründet, eine Gruppe, die sich dann damit beschäftigt, wie könnten wir die Kosten von Konflikten in der Firma ermitteln, eine Gruppe, die sich damit beschäftigt, wie könnten wir systematisch visuell darstellen, also illustrieren, was wir an verschiedenen Konfliktanlaufstellen schon hier haben im Unternehmen und noch zwei weitere Arbeitsgruppen. Und irgendwann hat man gemerkt, die Energie geht verloren. Menschen tauchen nicht mehr zu den Projektmeetings auf. Manche Menschen gehen raus, benennen einen Nachfolger für das Projektteam und dann merkt man schon, das verliert jetzt so ein bisschen an Tempo. Und wir haben das Tempo auch nicht aufgebracht. Und ich glaube, es wäre unsere Aufgabe als Projektleiter und Leiterin gewesen, da dem Ganzen noch mehr Struktur zu geben. Und wir waren da ein bisschen überfragt, weil ich glaube, die eigentliche Zielstellung, was wollen wir mit diesem Projekt erreichen, war zu wenig konkret. Mhm. Also zu sagen, ja, Konflikte, also wenn wir sie besser beheben können, dann ist es bestimmt gut für die Firma, ist nicht ausreichend. Mhm. Das war nicht die ausreichende Zielstellung. Das hat uns nicht ausreichend sozusagen den Nordstern, den am Firmament, der da leuchtet und an dem wir uns orientieren können, dargestellt. Und dann haben wir uns da verzettelt und dann wurde es ein bisschen strukturlos. Und wir haben
Ziel, Konflikte gut zu bearbeiten, ist eben kein Ziel, das dieses Projekt trägt, sondern das muss in den Dienst gestellt werden für ein anderes Ziel. Und das, so habe ich es jetzt verstanden, war nicht benannt.
Ja, ich glaube, das hast du ganz gut wiedergegeben. Und ich habe mich dann oft gefragt, ja, aber das Ziel an sich,
ist doch gut.
Konflikte gut zu bearbeiten, ist doch eigentlich auch ein schönes Ziel.
Nur ist es keine explizite Aufgabe von Organisationen.
Würde ich dir zustimmen. Aber es gibt bei uns dann einen besonderen Fall und das habe ich dann irgendwann wurde mir das mal klarer und wir haben es dann mal ausgesprochen und haben gesagt, ja, daran könnte es liegen. Wir haben festgestellt, wir sind schon ziemlich gut. Also natürlich guckst du in so eine Organisation rein, als Mediator zum Beispiel, auch die Kollegin, mit der ich gearbeitet habe, hat auch als Mediatorin schon gearbeitet, du kennst die Sache, die auch Projektleiterin ist, dann guckst du rein und siehst sofort, da kann man es besser machen. Aber vielleicht hat es auch einfach eine Weile gebraucht, um festzustellen, wir haben einfach ein brutal gutes Niveau schon. Wir sind einfach wirklich als Unternehmen schon darin gut. Das geht darauf zurück, dass alle Menschen, die bei uns Führungskraft werden, ein sehr ausführliches und qualitativ sehr hochwertiges Curriculum durchlaufen, wo sie sich sehr intensiv mit sozialen Kompetenzen auch auseinandersetzen, sich da auch gegenseitig auf den Prüfstand stellen. So ein Generalthema, beispielsweise, das kennst du bist ja auch in der TA bewandert, Generalthema einer solchen Ausbildung, die Führungskräfte und auch Fachkräfte, die mehr Verantwortung haben, durchlaufen ist, die Neugier für die Welt des anderen. Also ich lebe in meiner Welt, aber ich weiß, der andere lebt in seiner Welt und dafür muss ich eine Neugier haben. Und dann stellen sich ganz viele Fragen, die auch alle beantwortet werden mit allen möglichen Konzepten, zum Beispiel eben auch aus der Transaktionsanalyse und aus anderen Soft-Skill-Bereichen, womit zu arbeiten ist. Und das bereitet unsere Führungskräfte extrem gut in dieser Soft-Skill-Ebene auf ihre Aufgabe vor.
In der Rückschau wäre also sozusagen die Frage, was soll sich denn ändern, wenn das Projekt gut läuft? Wie wird das anders werden? Könnte gar nicht gut beantwortet werden, weil das gut läuft. Genau. also ich will die Erfahrung von dem Projekt sozusagen gar nicht kleinreden, aber wie kam es, dass das am Anfang nicht wahrgenommen wurde oder ernst genommen wurde oder gewürdigt wurde, dass das schon gut läuft?
Fühlt sich an, als würdest du mit einem Lötkolben in meinen Wunden rumbögeln.
Nein, ich meine, die Antwort war, du bist ja von extern gekommen. Du kanntest die Organisation nicht so, wie das ein interner hätte kennen können.
Und ich glaube, ein großer Anteil ist, der uns da den Blick auch ein bisschen verstellt hat, ist einfach ein sehr idealistisches Engagement. Wir wollten da einfach an der Stelle was Gutes machen und haben darüber vergessen, nochmal sehr genau zu analysieren, was eigentlich, was die Ausgangssituation ist, worauf wir jetzt schon bauen können. Da würde ich sagen, da hätte man genau hinschauen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir alles zu dem Zeitpunkt damals hätten erkennen können, aber deutlich mehr, als wir haben. Und wir waren halt ein Mediator, idealistisch getrieben. Wir hatten einen Auftrag, wir hatten ein Mandat und wir haben es tatsächlich auch vermocht, das ist ja auch eine Qualität, dieses Thema so zu platzieren, dass überall alle gesagt haben, ja, stimmt, also da müssen wir uns mit beschäftigen. Also da haben wir die Leute auch überzeugt und gewinnen können. Ja, da sollten wir uns mit beschäftigen. Es wird gut, wenn wir da was verändern. Aber wir haben in diesem Engagement
nicht gesehen,
wie gut wir eigentlich schon sind. Ja. Und zum Beispiel, du hast die Frage gestellt, was soll denn genau anders sein? In einem anderen Unternehmen hätte man sagen können, oder auch bei uns hätte man das ja formulieren können, nach diesem Projekt sollen die Führungskräfte so gut vorbereitet auf den Umgang mit Konflikten, dass es ihnen deutlich leichter fällt, damit umzugehen, dass sie sie offensiver annehmen. Es gibt auch ähnliche Formulierungen. Und ich glaube, wir haben dabei einfach unterschätzt, wie gut wir tatsächlich schon sind. Und es ist auch nicht unbedingt realistisch zu glauben, dass jede Führungskraft frohen Mutes jeden Konflikt sofort umarmt und damit umgeht. Also auch gute Führungskräfte werden das nicht immer in jedem Fall und in jeder Situation tun. Das war eine Erleichterung, als wir vor wenigen Monaten darüber gesprochen haben, war es im Grunde für uns eine Erleichterung zu sehen, nee, wir sind da einfach schon wahnsinnig gut. Und wir haben, um das jetzt mal an der Stelle zu sagen, wir haben dann gesagt, okay, wir verändern jetzt im Grunde den Projektscope. Wir machen jetzt ein Konfliktmanagementsystem 1.0. Und dieses Konfliktmanagementsystem 1.0 beschäftigt sich damit, all das, was wir schon haben, also kompetente Führungskräfte, ein HR-Management, das sehr ausgewogen und auch erfahren mit disziplinarischen Konflikten umgeht, einen Vertrauensrat, der tatsächlich auch das Vertrauen der Belegschaft genießt, eine Beschwerdestelle, die sich in Fällen von Diskriminierungsvorwürfen oder sexuellen Belästigungsvorwürfen sehr professionell, sage ich jetzt mal, dem Thema annimmt. Eine Schwerbehindertenvertretung, die im Falle, dass Menschen mit Behinderungen sich benachteiligt fühlen, nochmal eigens angenommen werden kann. Eine Geschäftsführung, die auch immer persönlich ansprechbar ist, wenn es zu Schwierigkeiten kommt als eine obere Instanz. Also es gibt ganz viele Elemente. Wenn wir all diese Anlaufstellen und Elemente mal wirklich gut visualisieren, wenn wir darüber sprechen, wenn wir all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gute Orientierung zur Verfügung stellen, mit welchem Problem gehe ich eigentlich zu wem, weil schon die Vielfalt der Konfliktanlaufstellen eine Komplexität generiert, dass man darin auch den Überblick verlieren kann. Und wenn wir dann noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ermuntern, Leute, wir reden miteinander und habt einfach Mut auf, irgendwen zuzugehen, wenn ihr euch nicht sicher seid, wir werden das schon in die richtigen Kanäle leiten, dann haben wir eigentlich schon viel gewonnen. Und by the way, vielleicht ist das der bisher größte Verdienst des Konfliktmanagementsystems, und der ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir ja diese genannten Konfliktanlaufstellen alle involviert haben und dass während am Anfang des Konfliktmanagementsystem-Projektes so eine Stimmung da war wie, du machst auch was mit Konflikten, willst du mir die Arbeit wegnehmen oder willst du mir in meinen Bereich reinregieren?
Also die Vernetzung der Dinge, die da sind.
Genau, und wir haben jetzt miteinander darüber gesprochen, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, wie informieren wir das? Compliance-Stelle, by the way, also unsere Justiziare, würden sie in anderen Unternehmen heißen, auch noch Teil davon, auch Teil des Projektes. Wir reden miteinander, wir haben festgelegt, Mensch, wenn du jetzt den Fall hättest, würdest du den nämlich, ja klar, würde ich anrufen. Wir haben die Leitungen zwischen uns stark verkürzt und das ist etwas wert. Und wenn wir all das, was wir gelernt haben über uns selbst, auch irgendwie transportiert bekommen, und da sind wir noch einen kleinen Schritt davon entfernt, weil wir einfach da eine visuelle Darstellung auch zur Verfügung stellen wollen. Und da gibt es im Moment kleinere technische Probleme zu lösen. Dann haben wir das KMS 1.0. Wir haben nichts dazu erfunden. Wir haben im Rahmen dieses Projektes keine neue Anlaufstelle geschaffen. Wir haben im Rahmen dieses Projektes keine neuen Prozesse geschaffen. Wir haben nur das Netzwerk der Konfliktbearbeiter ein bisschen dichter gewoben. Dann haben wir was gekonnt. Und da sind wir nicht mehr allzu weit weg.
Ich meine, diese Erkenntnis, finde ich, ist es allemal wert, alle Umwege oder so, die er möglicherweise gemacht hat oder auch du jetzt für dich im Nachgang vielleicht siehst, gemacht zu haben, weil ich mir das schon als Mammutaufgabe vorstelle, in einem großen Unternehmen die entsprechenden Funktionsrollen, die mit Konflikten zu tun haben, die Anlaufstellen sind, also schon längst sind, zusammenzupacken in einen Raum, sie miteinander austauschen zu lassen, Vorbehalte abzubauen und daraus sozusagen schon einen Ansatz für systematischen Umgang mit Konflikten, ne? Also nach den gleichen Grundregeln, nach transparenten Verfahren. Das stelle ich mir schon als Mammutaufgabe vor. Denn ich habe das in einem Workshop letztes Jahr mit Forschungseinrichtungen hier gemacht, nur mal aufzählen lassen, was Anlaufstellen sind. Und am Anfang waren da so 2, 3 genannt und am Ende, das dauerte nicht lange, nach einer halben Stunde hatte jeder so circa 1 Dutzend Anlaufstellen in der Organisation gefunden, von denen er wusste, dass die sich untereinander zu dem Thema noch nie ausgetauscht haben. Und 1 Dutzend Leute auf eine, sag ich mal, auf eine Idee auszurichten, das ist schon ein ganzes Stück Arbeit.
Das ist richtig. Und vielleicht war es sogar ein bisschen auch, du kannst dich erinnern an die Ausbildung, die wir genossen haben, eine organisationsentwicklungsorientierte Ausbildung mit dem Fokus auf das Entwickeln von Konfliktmanagementsystemen. Und da war das so sozusagen so ein beiläufiger erster Schritt. Mal gucken, was es schon gibt. Und so beiläufig ist dieser erste Schritt gar nicht. Dafür braucht man ein Verständnis der Organisation. Und dieser Schritt ist vielleicht auch einer, den wir in dieser Ausbildung so nicht besprochen hatten. Ich weiß nicht, wir hatten unterschiedliche Kurse, aber die gleiche Ausbildung. Was du gerade sagtest, also dieses, das, was es schon gibt, auch systematisieren, also in Kontakt bringen, in Verbindung bringen. Also du versöhnst mich gerade mit meinem Projekt, nachdem du vorhin mit dem Lötkolben in den Wunden gebohrt hast.
Mir war das schon nicht klar, dass das der Lötkolben war. Es sollte so ein ganz vorsichtiges Herantasten sein, aber gut, dass du es benannt hast. Ich habe nie so eine Aufgabe übernommen, wie du sie übernommen hast. Und ich kann mich erinnern, damals, als du mir davon erzählt hast, da wusste ich, da geht was zu Ende, was gerade erst begonnen hatte. Ne? Und es war mir so klar, das kann man nicht ablehnen. Also so eine Aufgabe ist, erst recht noch mit den privaten Hintergründen, dass es dich wieder in die Heimat zog, ist das einfach eine geile Aufgabe, wo man wirklich eine ganze Periode seines Lebens reinsteckt und sagt, das wird wirklich eine wichtige Aufgabe sein. Aber wenn ich die gemacht habe, werden ein paar Jahre ins Land gegangen sein. Das ist es einfach wert. Das war mir völlig klar, dass das nicht abzulehnen war.
Und nur nochmal, um es einzuordnen, also das Konfliktmanagementsystemprojekt war ja natürlich nur sozusagen ein kleiner Teil der gesamten Aufgabe, wo es darum geht, als interner Berater an allen möglichen Prozessen begleitend aktiv zu sein. Also ich war großer Fan als Kind von der Sendung mit der Maus, wo man ja sehen kann, wie zum Beispiel Produkte entstehen. Wie wird ein Hammer hergestellt? Kann ich mir noch gut erinnern, habe ich irgendwann mal gesehen, fand ich total faszinierend. Verschiedene Arbeitsschritte. Und für mich ist jeder Tag hier im Unternehmen Sendung mit der Maus, weil ich jeden Tag mehr lerne und dadurch, dass ich mehr mache, auch mit ein paar zusätzlichen Erfahrungen, den einen oder anderen Erfolg habe in Prozessbegleitung, werde ich auch mehr angesprochen und erfahre noch mehr über die Firma, kann Workshops mit Vertriebskollegen machen, kann Workshops mit Kollegen machen, die international unterwegs sind, kriegen Anruf hier, wir würden gerne eine Kulturentwicklung bei uns in Skandinavien machen, kannst du da mal rüberfliegen? Ja, gerne. Und das ist immer Sendung mit der Maus. Ich lerne immer neue tolle Kollegen kennen, ich lerne immer neue Wege kennen, wie diese Firma arbeitet und komme so zurück an den Anfang des Gespräches und das ist eine tolle Erfahrung. Also sehr intensiv, sehr, ich weiß abends, was ich gemacht habe, aber einfach toll. Mhm. Und das KMS, wie gesagt, auch das gehört dazu und war eine tolle Erfahrung. By the way, du hattest am Anfang auch eine Frage gestellt, so mit dem Mediatoren-Dasein.
Das klingt so ein bisschen, dass du die externe Brille aufgrund der Größe der Organisation immer noch aufsetzen kannst und mit Neugierde auch eine neue Firmengeschichte kennenlernst, wenn das dir jemand erzählt.
Ja, genau. Ich bin ja in so einer Twitter-Rolle als interner Berater im Unternehmen und das führt in manchen Situationen mal dazu, dass die mangelnde Distanz zum Kunden zu blinden Flecken führen kann, die nicht die Qualität erhöhen eines Projektes. Aber es führt eben auch dazu, dass du eben einfach wahnsinnig viel schon weißt, was du als Ressource nutzen kannst. Und wenn es nur darum geht, Kontakte und Verbindungen herzustellen zwischen Leuten, die sich gegenseitig zu verschiedenen Fragen beraten können oder die durch bestimmte Prozesse schon mal durchgegangen sind, das ist super. Die Tätigkeit als Mediator davor war eine hervorragende Grundlage, was den Blickwinkel betrifft. Und das ist ein Blickwinkel, der für mich immer leitend ist, den Blickwinkel auf die Bedürfnisse der Menschen hier im Unternehmen. Also was braucht der Einzelne, sei es der Geschäftsführer, sei es die Führungskraft oder sei es der einfache Mitarbeiter. Was brauchen diese Menschen? Oder wie es in Konflikten üblicherweise der Fall ist, ist es auch nicht immer in der Firma so, dass diese Bedürfnisse in geeigneter Form zum Ausdruck gebracht werden. Und das ist etwas, was man sehr schnell entdecken kann als Mediator, weil man genau damit immer gearbeitet hat. Und das ist das, was mir in meiner Aufgabe als interner Berater extrem hilft. Also Mediatorenausbildung war eine sehr gute Grundlage.
Wenn ich nochmal so zum Abschluss des Gesprächs Hochzone auf das Thema Konfliktmanagementsystem. Wäre das zu viel, wenn ich das sozusagen das Fazit oder das Learning von euch damit verallgemeinere? Wenn sich eine Organisation diesem Thema widmen will, dann braucht es nicht sozusagen die Suche nach einem neuen Anzug, nach einem neuen Mantel, der halt Konfliktmanagement ein bisschen wärmt, sondern wie macht ihr das mit Konflikten? Wer macht das und was machen die und die Leute zusammenbringen? Dass das im Grunde genommen der erste Schritt ist. Würdest du das so auch anderen empfehlen, die glauben und die annehmen, wenn wir unsere Konflikte systematischer bearbeiten, können wir die Fluktuation von Mitarbeitern unterbinden, können wir den Krankenstand senken, können wir die Zufriedenheit steigern und letztlich damit sozusagen ein sinnvolles Vorgehen starten?
Genau. Wie machen wir es bisher und auch woran scheitert das, was wir tun, eventuell? Also wo sind wir nicht gut? Und ich glaube, das Hauptaugenmerk muss auf den Führungskräften liegen. Also ich glaube nicht, und da wäre ich vielleicht zu Beginn des Projektes noch anders unterwegs gewesen, ich glaube nun nicht mehr, dass Ablauforganisationen zu entwickeln, Prozesse zu entwickeln, die Führungskräfte aus der Verantwortung nehmen, sodass ich als Führungskraft, oh, ich habe hier einen Konflikt, ey Leute, übernehmt mal, es seid doch ihr, kommt mal mit dem Blaulicht hergefahren und macht mir mal den Konflikt weg. Das wird nicht funktionieren. Und darauf sollte sich auch nicht der Blick richten, sondern wirklich schauen, die erste und wichtigste Instanz zur Bearbeitung von Konflikten sollten die Führungskräfte sein. Und wenn das an der Stelle schiefläuft, dann wäre zu überlegen, was können wir machen, um die Führungskräfte und auch da noch mal zurück zum Anfang, nicht aus dieser Abneigung zu holen, die sie gar nicht so sehr haben, sondern ihnen in dieser Ratlosigkeit oder Unbeholfenheit, scheiße, wie gehe ich denn jetzt damit um, jetzt da zur Seite zu stehen und da zu helfen und sie da souverän zu machen und wenn überhaupt im Einzelfall beratend nur einzuschreiten. Und das kann auch mal sein, dass man in Mediationsprozess einsteigt, aber das wäre das letzte Mittel. Also das ist für uns in unserem Team immer ein entscheidender Maßstab, über den wir uns oft unterhalten und wo wir bei allem, was wir planen, immer wieder bewusst drüber nachdenken, also sprich das Artikulieren, nehmen wir den Führungskräften jetzt, dadurch, dass wir was tun, von ihrer Verantwortung ab. Und wenn wir es tun, dann sind wir wahrscheinlich falsch unterwegs. Wir müssen die Führungskräfte zurückverweisen auf ihre Verantwortung und wir müssen dabei ihnen zur Seite stehen, dass sie diese Verantwortung gut wahrnehmen können. Also wenn die Analyse dazu führt, wir müssen noch ein paar neue Einheiten anflanschen, um gut mit Konflikten umzugehen, dann würde ich vermuten, dass das nicht zum guten Ende kommt. Da wäre ich dann vorsichtig.
Das finde ich einen interessanten Punkt bei den Führungskräften. Bevor ich da eine Schlussfolgerung draus ziehe, würdest du sagen, eher die oberen Führungskräfte oder die unteren Führungskräfte sind da der entscheidendere Ansatz, wo sich sofort Auswirkungen zeigen für die Organisation?
Auf allen Ebenen, aber mit unterschiedlichen Ausprägungen.
Okay, also da braucht es keine Priorisierung oder dort, egal wo man ansetzt.
Da braucht es vielleicht unterschiedliche Aufmerksamkeit. Auf einer Ebene zum Beispiel der Teamleiter. Da ist es ja eine häufig sehr menschliche Ansprache. Da ist es häufig so, dass dann in Konflikten auch Gefühle sehr, manchmal sehr direkt geäußert werden. Während wenn ich mich jetzt in höheren Managementsphären eher bewege und dort meine Ansprechpartner sind, da habe ich Menschen, die kontrolliert vielleicht auch strategischer oder politischer agieren und ihre Emotionen stärker unter Kontrolle haben. Und da habe ich andere Anforderungen. Da muss ich nicht in der jetzigen brisanten Gesprächssituation eine gute Erwiderung finden, sondern da rede ich mit meinen Buddies, mit meinen Peers, kann da höflich bleiben. Aber, und das ist die Herausforderung dann auf einer höheren Ebene, da muss ich trotz aller Höflichkeit und aller guten Umgangsformen trotzdem auch eine Klarheit schaffen und zum Beispiel Grenzen ziehen und auch, wenn einem eine Unternehmenskultur wichtig ist, das ist bei uns der Fall, da steht auch eine Geschäftsführung, kommt immer wieder auf das Thema zu sprechen, muss auch zum Beispiel dafür sorgen, dass auch wenn Führungskräfte sich nicht entsprechend einer Unternehmenskultur verhalten, dass das auch entsprechende Konsequenzen hat, was auch keine einfache Lösung ist, wenn die alle Buddy-Buddy sind auf den hohen Führungsebenen, wo man sich eigentlich nicht so richtig gegenseitig schaden will. Da braucht es eine Klarheit, das ist eine andere Anforderung als auf einer Teamleiterebene, wo zwar auch eine klare Ansage gefragt ist, aber eher, wie kriege ich jetzt in einer heißen Gesprächssituation meine Botschaft so rüber, dass ich tatsächlich nicht die Beziehung beschädige und der Mitarbeiter einfach gar keinen Bock mehr hat, mit mir zu arbeiten oder ich gar keinen Bock mehr habe, mit dem Mitarbeiter zu arbeiten.
Komme ich noch so zum letzten Punkt, weil mich der jetzt sozusagen nochmal angetickt hat bei den Führungskräften. Wenn man das Konfliktmanagementsystem nicht mehr nur ausschließlich in den Dienst der Organisation stellt oder meint, in den Dienst der Menschen, also der einfachen Mitarbeiter jetzt, wenn man es mal so ganz salopp sagt, sondern sagt, ein gutes Konfliktmanagementsystem dient zuallererst mal den Führungskräften bei der Führungsarbeit, wenn es um Konfliktmanagement geht. Wäre man da auf einer guten Spur, Konfliktmanagement wirkungsvoll zu systematisieren?
Dass
der Kunde sozusagen die Führungskräfte sind. Und alles, was man an Konfliktmanagement systematisch aufbaut, mit der Frage überschreibt, dient das unseren Führungskräften, konstruktiv mit Konflikten umzugehen? Dann ist es sinnvoll.
Wenn diese Frage schon beantwortet wäre, also wenn ich schon weiß, ich habe Führungskräfte, da kann ich eigentlich nicht mehr erwarten, als da ist. Die sind einfach schon hochkompetent. Dann ist ja schön, dann macht es auch Sinn, die Führungskräfte einzubinden und sagen, okay, wo können wir euch noch unterstützen? Aber dann kann es auch sein, dass eben andere Stellen, zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, wir haben keinen Betriebsrat, wir haben einen Vertrauensrat, der funktioniert bei uns sehr gut. Vielleicht gibt es andere Firmen, wo die Vertretung der Mitarbeitenden im Mangel ist. Da mag es andere Baustellen geben. Das ist eine Frage der Analyse. Aber da stehe ich dazu. Der erste Blick und der wichtigste Blick würde sich an die Führungskräfte richten. Aber auch da, die Mitarbeitenden brauchen auch eine Orientierung. Wo können sie hin mit ihren Konflikten? Also eine Führungskraft hat im Grunde ja die Aufgabe, einen Konflikt wahrzunehmen und dann auch damit umzugehen. Das kann man, wie gesagt, nicht immer in jeder Situation von jedem Menschen erwarten, auch nicht von Führungskräften. Und da mag es dann Zögerlichkeiten geben, in denen vielleicht eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bereits sehr betroffen ist und anfängt zu leiden. Und die müssen auch dann eine Orientierung haben, wo kann ich damit hingehen. Und wenn ich auch da an der Stelle sauber bin, wenn ich also einen Vertrauensrat habe, eine Beschwerdestelle, eine Compliance-Beauftragte habe, Behindertenbeauftragten habe und all dies schon habe, dann kommen wir irgendwann nach 3 Jahren Konfliktmanagementsystem-Projekt, wie wir an der Stelle an, dass wir sagen, eigentlich, was soll man noch machen? Ja. Also, wenn wir nichts Neues dazu erfinden müssen, weil wir es im Moment nicht brauchen und da stehen wir gerade, dann sind wir einfach gut und dann haben wir es gekonnt und dann ist gut, dann können wir das Projekt jetzt zu einem Ende bringen.
Dominik, vielen Dank. Das waren wichtige und auch erhellende Einblicke so in das, was eine Organisation mit diesem Thema auch in der Praxis anstellt. Und ich habe viel gelernt und finde, dass was du als Learning so rausgezogen hast, dass manchmal vielleicht so aus deiner auch ne, subjektiven Perspektive mit ein paar Überraschungen oder auch ja Enttäuschungen oder so einhergeht, dass es aber sich rund anhört und sehr stimmig so in der Nachbetrachtung, was ein Fundament hat jetzt als Erkenntnis.
Wenn da mal eine Zerknirschtheit durchgeschienen hat, dann höchstens deshalb, weil, wie es ja immer so ist, wenn man was gelernt hat, denkt man sich, ach, hätte ich das nicht schon viel früher lernen können oder hätte ich das nicht einfach können. Aber nein, ich bin sehr froh um diese Gelegenheiten, all das hier zu tun, was ich hier tun kann und daran eben auch so viel zu lernen. Also dass diese Tätigkeit hier, manchmal fühlt es sich nicht so gut an, weil sie einem eben auch all das aufzeigt, was man noch nicht kann. Aber der positive Eindruck überwiegt. Ich habe so viele Gelegenheiten, hier Dinge zu lernen und Sendung mit der Maus jeden Tag mir anzugucken und sogar noch mitzuwirken und am Hammer noch mitzubasteln, dessen Entstehung ich da gerade betrachten kann, im übertragenen Sinn. Das macht total Spaß.
Fällt mir mein Professor ein, bei dem ich dann so kurz vor Abgabe nach mehreren Jahren meiner Promotion gesagt habe, Chef, ich brauche noch mehr Zeit. Ich muss das alles umstellen. Das, was ich da gemacht habe, das ist totaler Quatsch. Und er sagte, gut, das ist der richtige Moment abzugeben. Das ist der Erkenntnisrahmen gewesen, wo er sagt, das ist jetzt der richtige Moment, gib das ab. Und das ist etwas, was sich entwickelt hat. Und ich war froh, dass er das gesagt hat. Ich wäre wahrscheinlich wirklich verzweifelt, wenn er gesagt hätte, na gut, dann mach das nochmal. Also, ne? Aber eben ja, im Nachgang scheint das irgendwie ja ungenügend gewesen zu sein. Und das ist es aber tatsächlich nicht.
Das ist der richtige Moment abzugeben. Ja, das ist schön, das merke ich mir. Kann ich in meinem Gedächtnis verankern und mich dran festhalten, wenn ich mal wieder in so eine Situation komme. Das ist gut.
Dominik, vielen Dank. Es war toll, wieder mit dir zu podcasten und auch in dieser Konstellation, dass wir sozusagen in 2 verschiedenen Räumen sitzen und nicht nebeneinander bei Detektor FM.
Gut, dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Also es war wirklich toll. Ich hoffe, es waren nicht zu viele Stellen mit zu wenig, mit zu vielen Worten für zu wenig Inhalt.
Ja, ist dann toll. Vielen Dank.
Und ich bin mal gespannt, wie sich das Endergebnis dann anhört.
Bis dahin.
Bis dann. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.
Das war mein Gespräch mit Dominik Walig. interner Konfliktberater, ausgebildeter Mediator und in den letzten Jahren mit der Aufgabe betraut, ein Konfliktmanagementsystem bei einem deutschen Großkonzern in die Wege zu leiten, hat über seine Erfahrungen hier gesprochen, die zuweilen etwas ernüchternd sich anhörten, aber am Ende doch ein ganz klares und tragfähiges Fazit mit sich gebracht haben, nämlich, dass es zwei Punkte gibt, mit denen man diese Aufgabe beginnen sollte und wo der größte Nutzen für alle Beteiligten drinne steckt. Das eine ist, wirklich ernst zu nehmen und sich anzuschauen, wie wird in der jeweiligen Organisation mit den Konflikten konkret umgegangen? Wer sind dort die Beteiligten? Wer sind Anlaufstellen? Wer übernimmt das Verfahren? Und welche Erfahrungen werden damit gemacht? Und diese Personen zusammenzuschließen, zu vernetzen und letztlich mit der Organisationsidee von Konfliktmanagement vertraut zu machen und sie gemeinsam auf eine Arbeit anhand der Konfliktpotenzialen hin auszurichten. Und das Zweite ist, die zentralen Stellen sind die Führungskräfte, denn diese werden als erstes mit Konflikten in Berührung kommen, sind Teil der Konflikte und ihre Funktion besteht genau darin, konstruktiv und gut mit Konfliktpotenzialen umzugehen. So viel für heute zu diesem Thema, das ich ja unter anderem mit Jörg Schneider-Brotmann in einem der letzten Sendungen schon aufgegriffen hatte und weiter in Zukunft auch bearbeiten werde. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback in dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Empfehle diesen Podcast gern weiter und abonniere ihn, wenn du ihn noch nicht abonniert hast. Ich bedanke mich, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.